Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten. Heute spreche ich mit Mel. Sie ist Gründerin von Peakwell. Sie kommt ursprünglich aus der Wirtschaftspsychologie und war schon immer daran interessiert, wie Menschen eigentlich Entscheidungen treffen und wie Innovation sie beeinflusst. Ihre Vision ist es, Unternehmen aufzuzeigen, wie sie KI nutzen können, um Mehrwert zu generieren, anstatt einfach Kosten zu reduzieren und Menschen zu entlassen. Und genau das macht sie als Gründerin von Peakwell. Im Interview sprechen wir über ihre Erfahrungen als Führungskraft in verschiedenen Umfeldern und Unternehmen und wie sie bei Peakwell Führung gemeinsam neu denken. Als Expertin für KI erklärt sie, wie KI unsere Arbeitswelt verändert, wie man sie als Führungskraft gut und sinnvoll nutzen kann und was dabei zu beachten ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Mel, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich heute im Podcast zu haben. Ich habe wieder jemanden dabei, die uns zwei Perspektiven geben kann, nämlich deine eigene Führungsperspektive, wie du Führung gelernt hast, wie du Führung gemacht hast und wie du Führung lebst. Und gleichzeitig bist du auch Expertin für KI und kannst uns was erzählen darüber, was KI eigentlich vielleicht hoffentlich in unserem Führungsalltag verändern wird. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig, hier in deinem Podcast zu sein, Mona, und dir ein bisschen was von KI zu erzählen und wie wir sie in der Führung nutzen.
Aber erstmal erzähl doch gerne ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was ist dein Background? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
Hey, meine Vision ist wirklich, Unternehmen aufzuzeigen, wie sie KI nutzen können, um Mehrwert zu schaffen, statt Menschen zu entlassen, um Kosten zu reduzieren. Und ich bin wirklich dankbar für diese Gelegenheit, Unternehmen und Menschen durch diese konstante Veränderung zu begleiten und resiliente Kulturen zu schaffen, um nachhaltig wirklich Menschen zu helfen, mit der Veränderung, die wirklich gerade ja schnell passiert, umzugehen. Und mein Hintergrund ist in der Wirtschaftspsychologie. Das heißt, ich war schon immer mega interessiert daran, wie Menschen Entscheidungen treffen, was sie antreibt, was sie blockiert und wie Innovation sie beeinflusst. Und als Gründerin von Peakwell helfen wir eben Menschen genau dabei, mit der Schnelligkeit von der Veränderung umzugehen, indem wir eben AI-Literacy-Programme anbieten, die auf Team-Level und Mindset-Level passieren. Also es ist komplett toolagnostisch. Es geht wirklich darum, wie gehen wir mit KI um? Wir möchten natürlich Teams und Führungskräfte dort abholen, wo sie sind und eben diesen Mehrwert zu schaffen. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
Voll spannend, ja. Bevor du jetzt zu Peakwell gekommen bist, beziehungsweise bevor ihr Peakwell gegründet habt, warst du ja selber viel auch in Führung unterwegs. Mhm. Richtig? Du hast schon mehrere Führungspositionen gehabt.
Ja, genau.
Wie bist du damals zu deiner ersten Führungsposition gekommen?
Führung ist relativ organisch gewachsen bei mir. Ich war immer mega interessiert an dem Thema Technologie und wie Technologie Teams beeinflusst, meine Rolle persönlich beeinflusst, aber auch wie wir als Team zusammenarbeiten. Ich habe damals im Marketing angefangen und als dann das digitale Marketing kam, habe ich digitale Abteilungen aufgebaut. Also es war wirklich, ich habe immer mehr und mehr Verantwortung übernommen, habe überlegt, hey, wie beeinflusst uns das? Wie können wir als Business anders damit umgehen? Und das hat sich dann relativ organisch so entwickelt. Bin dann zum Head of Marketing geworden, bin dann gewechselt in die Tech-Branche, weil ich immer mehr ins Technologische wechseln wollte. War dort Functional Team Lead bei einer großen Tech-Firma und wollte dann noch mehr ins Technische und wurde dann quasi Country Lead bei einer großen Beratungsfirma. Und das hat sich so relativ natürlich entwickelt, einfach aus dem Interesse heraus an einem Thema tatsächlich.
Mhm. Also wirklich themenspezifisch und gar nicht so karrieretechnisch, ich möchte jetzt in die Führung gehen.
Ja, auf der einen Seite kam es natürlich auch, oder der Gedanke so, wen brauchen wir oder was für Skills brauchen wir, um beispielsweise die digitale Marketingabteilung aufzubauen. So in dem Sinne hat sich das dann schon so entwickelt, dass ich auch die Gelegenheit hatte, mit Menschen gemeinsam ein Thema voranzutreiben. Mhm. Aber oft hat sich das dann auch sehr natürlich zusammengestellt. Und dann kamen dann wirklich die Leute zusammen, die Bock darauf hatten, das Thema weiterzutreiben. Und ich habe dann halt zufällig irgendwie die Verantwortung getragen. Mhm. Und ja, Führung hat sich natürlich dann auch entwickelt. In jedem Unternehmen bedeutet Führung auch ein bisschen was anderes.
Ja.
Ich denke aber auch, man kann auch führen ohne einen Titel.
Ja, auf jeden Fall. Hast du das schon öfters gemacht?
Ja, aber ich habe es auch sehr quasi in meinen Teams gesehen.
Mhm.
Für mich bedeutet beispielsweise Führung, anderen zu helfen, die beste Version ihrer selbst sein zu können.
Mhm.
Und auch so ein bisschen wirklich die Probleme aus dem Weg zu räumen, die aus dem Weg geräumt werden können. Weil als Führungsperson hast du manchmal, nicht immer, die Entscheidungskraft, gewisse Blocker aus dem Weg zu räumen. Oder wenn du jetzt merkst, hey, da ist eine Person, die interessiert sich mega für das Thema, wirklich diese Opportunities für sie zu schaffen, um zu wachsen und sich reinzuarbeiten. Also ich sehe die Führungskraft eher so als eine Person, die Türen aufmacht.
Mhm. Ja, voll. Das war bei mir damals auch tatsächlich so. Das war in der Reflexion voll das, was mir an der Führung oder an dieser Rolle der Führungskraft am meisten gefallen hat. So dieses, ich kann hier Leute weiterentwickeln, ich kann die unterstützen in ihrem Wachstum und so. Und das ist natürlich was, was man mit einem Titel um einiges einfacher machen kann als ohne. Aber ich finde auch, ohne kann man Leute dazu bewegen, sich weiterzuentwickeln. Klar kann ich vielleicht, ohne Titel habe ich nicht genug Handhabe, bestimmte Türen aufzumachen, aber gegebenenfalls kann ich trotzdem Kontakte herstellen oder jemanden auf eine Idee bringen oder jemanden Stärken spiegeln zum Beispiel. Das sind ja auch alles Sachen, die helfen bei so Themen. Aber da bin ich total bei dir. Also ich finde auch, Führung hat gar nicht so viel mit einem Titel zu tun. Und nur weil man einen höheren Titel hat, ist man auch logischerweise nicht die bessere Führungskraft.
Absolut. Definitiv.
Aber manchmal ist das ja sogar leider umgekehrt.
Ja, das stimmt leider.
Hast du da etwa Erfahrung gemacht?
Hey, ich hatte eine in meinem Team und ich wirklich, er ist die geborene Führungskraft.
Mhm.
Er ist wirklich mit dem Gedanken als allererstes, okay, wie kann ich anderen Leuten helfen, besser zu werden, sich zu entwickeln und wirklich Netzwerke herzustellen und denkt halt auch immer wieder ans Team. Mhm. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Unterschied, dass er immer daran denkt, hey, was braucht das Team gerade? Und witzigerweise, also ich habe mega viel von ihm gelernt, aber es ist ja auch das Schöne.
Voll. Ich finde eh, man kann sich so vorbildtechnisch, das muss ja niemand sein, der weiter ist als ich, es muss nur jemand sein, der in einer bestimmten Sache irgendwas so macht, wie ich es gerne machen würde. Kann man sich ja von allen Leuten was abgucken. Aber voll cool, dass er das dann so gemacht hat. Ist ein wichtiger Punkt, ne? Weil als Führungskraft bin ich ja für das Team verantwortlich. Nicht nur für die Personen als Einzelne, sondern für das Team und auch für die Strategie und so Sachen, ja.
Voll.
Hattest du denn irgendwelche spezifischen Herausforderungen, an die du dich erinnerst, gerade so am Anfang?
Am schwierigsten fand ich es, wenn du einen Titel hast und eine Rolle, aber wenig Handlungsspielraum oder Entscheidungsspielraum. Ich fand, das ist wirklich ein echtes Problem und darüber redet man eigentlich viel zu wenig, dass Verantwortung ohne Autonomie einfach nicht funktioniert.
Ja.
Und das führt irgendwie eher zu einer Last für die Führungskraft, statt sie als einen Hebel zu nutzen. Und das fand ich sehr schwierig.
Ja, das passiert ja gerne in diesen klassischen Sandwich-Positionen auf der untersten Führungsebene, ne?
Ja.
Wo man dann plötzlich Führungskraft ist, aber eigentlich noch gar nicht selber entscheiden muss und mega vom eigenen Chef und so abhängig ist. Das hatte ich auch. Hast du da was gefunden, wie du da gut mit umgehen konntest?
Für mich war einfach das Learning, hey, wenn es nicht passt, muss ich einfach gehen. Und es klingt wirklich mega hart. Und das ist auch eine Sache, die ich wirklich sehr spät in meiner Karriere gelernt habe, dass kultureller Fit und für mich persönlich Entscheidungsfreiheit einfach keine Kompromissfragen sind.
Mhm.
Ich glaube, das ist so ein Fehler, den ich früh gemacht habe, dass mir irgendwie vielleicht Titel, Gehalt und dann die Rolle selbst halt viel wichtiger waren, als darüber nachzudenken, hey, passe ich da rein? Kann ich da auch so wachsen, wie ich das gerne mir wünschen würde?
Mhm.
Habe ich auch die Entscheidungsfreiheit, gewisse Themen voranzutreiben? Das ist sicherlich mein größtes Learning gewesen. Mhm.
Ja, glaube ich dir. Also gerade so, was du sagst, ne, kultureller Fit ist ja ultra wichtig, was das angeht. Also es war mir auch immer so mit das Wichtigste, passe ich zumindest in das nächste Team. Also die Leute, mit denen ich die meiste Zeit zusammenarbeite, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, finde ich, kann man manche Sachen vor allem am Anfang oder für eine gewisse Zeit auch wegignorieren, solange es quasi in der Kultur, die ich täglich erlebe, solange es da quasi passt. Und klar, man muss sich immer bewusst sein, will ich das für länger oder passt das nicht für mich? Ich finde, was man trotzdem nicht vernachlässigen darf, ist, dass man meistens doch mehr Einflussbereich hat, als man denkt in diesen Situationen. Gar nicht so sehr, dass ich jetzt irgendeine Entscheidungsgewalt hatte, aber sich immer mal wieder die Frage zu stellen, okay, das ist das Problem, das wir als Team vielleicht haben oder das mein Team hat. Ich kann jetzt nicht diese Entscheidung treffen, die das magisch fixen würde, aber was kann ich denn tun? Weil oft gibt es schon immer Sachen, die man dann doch akut machen kann, was auch voll die schönen Momente bringt, auch fürs Team und für einen selber, wenn man merkt, so okay, wir haben hier jetzt was bewegt. Und klar, wenn das auf mehrfach nicht zu Ergebnissen führt, die sinnvoll sind, dann auch mal schneller zu sagen, okay, sorry, aber hier kann ich einfach nicht mehr sein, finde ich total wichtiger Punkt.
Ich glaube, man muss definitiv unterscheiden. Man hat schon sehr viel Einfluss auf Menschen als Führungsperson, aber man hat einfach nicht immer Einfluss auf Systeme und Prozesse.
Voll.
Man muss halt einfach schauen, inwieweit wem was wichtig ist. Beispielsweise, wenn du jetzt ganz ambitionierte Leute hast und einfach dieser Beförderungsprozess super frustrierend ist und du würdest sie eigentlich befördern, kannst es aber nicht, dann muss man halt einfach andere Wege finden, die Motivation irgendwie oben zu halten. Und da kommt man sehr schnell ans Limit, beispielsweise. Aber ich gebe dir total recht, als Team kann man extrem viel gemeinsam auch erreichen.
Ja, voll. Hast du noch eine andere Herausforderung, die du teilen wollen würdest?
Herausforderung, schwierig. Ich glaube, eine Führungsrolle in einem Konzern ist einfach anders als in einem Startup. Und dieses Umdenken erfordert schon noch mal ein bisschen Übung.
Ja.
Weil es einfach super chaotisch ist in einem Startup beispielsweise. Und was ich gelernt habe, ist, es braucht viel, viel mehr Klarheit von der Führungsperson in einem Startup und viel mehr Leitplanken als in einem Konzern. Weil in einem Konzern hast du meistens eh schon, Prozesse sind gesetzt, man weiß, wie Dinge funktionieren. Bei einem Startup oft willst du Dinge ja auch ein bisschen neu denken. Du willst gleichzeitig dein Team genügend Freiraum lassen, aber sie brauchen trotzdem Richtlinien und Leitplanken, um zu wissen, wo darf ich mich bewegen, wo nicht. Hier ist, glaube ich, wirklich ganz klare Kommunikation wichtiger als alles andere. Klar, Kommunikation ist auch in einem Konzern wichtig, aber als Gründerin sehe ich es viel mehr als meine Hauptaufgabe, wirklich die Vision zu leben und zu schützen. Und in einem Konzert hast du da vielleicht ein bisschen weniger Freiraum, Spielraum, weil die Vision ist ja meistens gesetzt und du musst sie einfach quasi auch vorleben, aber in einem anderen Sinne, if that makes sense.
Ja, total. Ja, weil du bist ja, wenn du in einem Konzern einfach arbeitest und, wie wir gerade gesagt haben, vielleicht sogar in der untersten Führungsebene, dann hast du zwar eine Verantwortung deinem Team gegenüber und deiner Abteilung gegenüber, aber wenn du die Werte von, also wenn du die Werte vom Konzern nicht teilst, ist natürlich immer die Frage, was machst du in dem Konzern? Aber wenn du nicht hinter allen Werten stehst und die genauso denkst, dann ist es nicht so dramatisch, weil du lebst deinen Leuten deine Werte vor. Wenn du natürlich als Gründerin in einem Startup nicht das vorlebst, wofür ihr steht, ist natürlich super schwierig, weil meistens ist man im Startup halt eine Handvoll Leute, die man gegebenenfalls täglich sieht oder mit denen man einfach sehr eng zusammenarbeiten muss, damit es ja überhaupt funktioniert. Ich meine, das weißt du viel besser als ich. Aber da ist es natürlich nochmal was ganz anderes, weil du ja dann deinem Unternehmen gegenüber auch die Verantwortung hast, das zu tun und nicht nur den Leuten gegenüber.
Und den Kunden gegenüber.
Ja, klar, stimmt, voll.
Und das ist ein viel stärkerer Aspekt als in einem Konzern. Klar, sind Kunden da wichtig, aber ich glaube, in einem Startup musst du eigentlich als allererstes an deine Kunden denken.
Mhm, Voll. Und deine persönliche Meinung zählt ja viel mehr. Weißt du, wenn ich als Führungskraft in einem Konzern mal was Schlechtes über eine Struktur bei uns im Konzern sage gegenüber einem Kunden, dann ist das vielleicht nicht so dramatisch, weil der das genauso denkt und dann habe ich Connection darüber. Aber das kann ich natürlich als Gründerin von einem Start-up nicht machen, weil dann kommt er ja nicht zu mir.
Dann bist du ja auch schuld dran.
Ja, eben. Es ist ja, also, abgesehen mal davon.
Ja, genau. Also.
Abgesehen mal davon. Es ist ja auch ein Glaubwürdigkeitsthema und so. Und eben, wie du sagst, du bist ja schuld dran.
Ja, eben. Also wenn ein Prozess dir nicht passt, dann musst du ihn halt ändern, ne?
Ja, voll. Ja, total. Wie macht ihr das denn? Ihr seid zu zweit, ne?
Genau. Also wir sind zwei Gründer. Wir glauben sehr stark an Co-Leadership. Mhm. Das haben wir auch schon aus dem Konzern gelernt und gelebt. Wir haben im gleichen Konzern vorher zusammengearbeitet. Dort ist auch das Thema Co-Leadership ein großes Thema. Wir wollten es aber noch viel stärker leben. Mhm. Wir sind der Meinung, dass wir so viel schneller auch entscheiden können, beziehungsweise wir sehen es auch. Wir haben die Werte, die Vision, die Strategie wirklich ganz, ganz eng zusammen entwickelt. Aber dann haben wir Verantwortungsbereiche. Ich bin beispielsweise für das Produkt und Marketing zuständig. Er ist für den ganzen Research-Teil zuständig und auch unser CFO. Und wir nutzen die Consent-Methode für Entscheidungen. Das heißt, die Frage ist nicht, stimmt jeder zu, sondern hat jemand ein Veto? Mhm. Das führt wirklich dazu, dass wir extrem schnell entscheiden können. Wir nutzen unsere Werte als Guardrails. Und wir sagen, jedes Mal, bevor wir eine Entscheidung treffen, fragen wir uns, zahlt das auf diesen Wert ein? Beispielsweise People over Profit ist ein ganz, ganz großes Thema. Da überlegen wir, okay, ist es oder schaffen wir einen Mehrwert für entweder unsere Kunden oder unsere Mitarbeiter? Und Profit ist zweitrangig. Ja, natürlich, wir müssen auch Geld verdienen, aber nicht um jeden Preis. Mhm. Da haben wir eben unsere 3 Guardrails, wo wir sagen, okay, das ist uns extrem wichtig und wir wollen nie dagegen verstoßen. Also beispielsweise, wir reinvestieren unser ganzes Einkommen, bevor wir uns das auszahlen. Oder learning over knowing. Also es ist völlig okay, wenn du irgendwas nicht weißt. Aber unser Anspruch ist immer, dass du die Neugier hast, etwas zu lernen. Mhm. Und das ist uns extrem wichtig. Also diese Personal Growth und Organizational Growth natürlich. Also wir hatten einige Diskussionen, gerade so in der Produkt-Area, wo wir gesagt haben, ah, wollen wir das jetzt machen oder nicht machen? Und dann einer von uns stellt dann die Frage, does this help the people to peak well? Und das ist tatsächlich wirklich eine echt coole Art und Weise, gute Entscheidungen einfach zu treffen.
Ja, das ist mega gut, so das auf eure Werte abzugleichen und diese eine Frage zu haben, die euch quasi immer wieder dahin zurückführt, zahlt es quasi auf unsere Vision ein? Im Endeffekt ist es ja das.
Genau.
Aber das so spielerisch dann auch zu machen mit so einer Frage, finde ich total cool. Mega gute Methode. Und das kann, glaube ich, jeder auch so für sich übertragen, auch wenn man jetzt kein Start-up führt.
Voll, absolut.
Auch so als Teamfrage, ne? Also wenn ich jetzt so an Führungskräfte im Unternehmen oder so denke, wenn man sich mit dem Team zusammensetzt und sagt, okay, das ist unsere Vision. Wenn wir das und das so und so machen, zahlt es auf unsere Vision ein oder nicht? Vielleicht kann man sich da auch eine coolere Formulierung ausdenken, so wie ihr das gemacht habt.
Absolut. Und was, finde ich, auch noch ein riesen Pluspunkt ist, weil oft entstehen ja Konflikte zwischen Menschen. Das heißt, es ist Person A gegen Person B. Und wenn du wirklich diese Frage stellst, geht es dann wirklich mehr um, okay, wir gegen das Problem. Mhm. Es nimmt diese persönliche Ebene einfach raus.
Ja, gerade im Team. Sagt man ja auch bei Beziehungen, genau. Aber auch im Team.
Ja, voll.
Mega wertvoll.
Also ich hoffe, mehr Leute nutzen so einen Ansatz, weil ich finde, es hilft A, schnelle Entscheidungen zu treffen und B, wirklich qualitativ bessere Entscheidungen zu treffen.
Ich glaube, das ist vor allem der Punkt, ne?
Ja. Natürlich auch dann gleichzeitig halt die Stärken des anderen wertzuschätzen. Ich glaube, das ist halt auch nochmal ein ganz großes Thema, ne? Mhm. Das ist die Grundlage für alles.
Immer. Bevor wir jetzt zum KI-Thema vollends überswitchen, wenn du jetzt so an Führungskräfte im Unternehmen denkst, vielleicht jemand, der noch nicht so erfahren ist, aus deiner Erfahrung, hast du noch was, was du denen vielleicht mitgeben würdest? Entweder was du vielleicht schon als Learning gemacht hast, damit sie nicht den gleichen Fehler machen müssen? Oder generell was aus deiner Erfahrung, was du noch teilen möchtest?
Was ich eigentlich einen sehr schönen Begriff finde, ist so dieses Thema Servant Leadership, dass du dich quasi siehst als eine Person, die im Service für dein Team arbeitet. Mhm. Also nicht, dass die Menschen für dich arbeiten, sondern das umzudrehen und zu überlegen, wie kannst du deinem Team was Gutes tun? Mhm. Ich glaube, das ist so ein Thema, das ich nicht ganz von Anfang an gesehen habe, weil ich oft auch erstmal im Thematischen war und halt wirklich geschaut habe, okay, wie können wir das Thema vorantreiben? Aber als Führungsperson hast du ja wirklich mehrere Hüte auf. Mhm. Aber als allererstes ist deine Verantwortung ja deinem Team gegenüber und den Kunden gegenüber und dann dem Unternehmen gegenüber. Und so ein bisschen die Balance zu halten, ist vielleicht nicht ganz so einfach. Aber was ich wirklich jedem empfehlen würde, ist, jemanden zu finden, entweder ein Mentor oder ein Peer, mit dem du dich austauschen kannst. Weil du wirst immer wieder neue Situationen haben, die für dich neu sind, aber eventuell nicht für andere Personen neu sind. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Learning ist, dir selber den Raum zu schaffen und dir zu erlauben, Entscheidungen so zu treffen, wie du denkst, dass sie richtig sind. Vorausgesetzt, du hast hoffentlich gute Werte.
Davon gehen wir jetzt einfach mal aus.
Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir immer im Sinne vom Team handeln.
Ja. Ja, sehr schön. Ein sehr schöner Tipp, würde ich sagen. Ich finde es auch immer sehr wichtig, diesen Austausch zu finden. Das ist ja auch mit der Grund, warum es den Podcast gibt. Es ist nicht so einfach, wenn man niemanden im Umfeld hat, der selber Führungskraft ist. Vorbildtechnisch gerne auch verschiedene. Ich sage auch immer gerade, was Vorbilder angeht, such dir jemanden für ein bestimmtes Thema. Wenn du jemanden siehst,
absolut,
der oder die macht eine bestimmte Sache, die du auch gerne können würdest, dann hol dir die irgendwie ins Boot, frag die was. Und die meisten Leute wollen ja helfen. Mhm. Ich verstehe das, wenn man sagt, ich traue mich nicht, auf jemanden zuzugehen, vor allem wenn man neu ist. Aber meistens, also ich bin da eigentlich noch nie enttäuscht worden und die meisten Leute freuen sich ja total. Ist ja auch ein Kompliment, ne? Wenn dir jemand sagt, hey, ich wollte das auch gerne so können wie du, ist so, oh.
Vor allem, also man muss ja leider auch sagen, es gibt ja heutzutage nicht super viele gute Führungskräfte.
Die kommen.
Aber ich habe wirklich jetzt viele, viele Leadership-Trainings auch gemacht, wo dann auch die Frage kam, nenn mir eine Person, die du wirklich als Führungskraft bewunderst. Und wenn du so in den Raum guckst, Leute müssen erstmal krass nachdenken. Mhm. Vielleicht ist das eigentlich ein richtig guter Tipp. Sei die Führungsperson, die du gerne gehabt hättest.
Ja, nice.
Und das kannst du wirklich auf jedem Level sein. Also dafür brauchst du keinen, keine Ahnung, CEO-Titel.
Das stimmt.
Jeder ist dankbar, wenn man ein bisschen Führung eben bekommt.
Ist auch traurig, wenn man das so sagen muss, ne? Aber gebe ich dir vollkommen recht.
Es ist the real truth, leider.
Ja, sehr schön. Das finde ich ein super Übergang. Perfekt. Ja, aber es ist einfach super wichtig und das kann man, wie du sagst, das kann man einfach immer anwenden. Und das ist auch was, was sich, glaube ich, entwickelt. Man lernt da ja auch nie aus. Wir wachsen ja immer weiter, deswegen kann man sich da auch als Leitlinie dran entlanghangeln.
Voll.
Wenn ich jetzt Führungskraft bin in der heutigen Zeit, ne? KI hat so ein bisschen unser Leben hart beeinflusst die letzten paar Jahre. Und meistens sind wir immer noch immens damit überfordert, weil es einfach, ich glaube, viele verstehen gar nicht genau, wie eine KI funktioniert. Geschweige denn, was KI bedeutet. Ganz viele haben Angst davor, dass KI jetzt anfängt, mir meinen Arbeitsplatz zu klauen und wollen deswegen auf gar keinen Fall mit KI arbeiten. Mhm. Dabei könnte sie uns, glaube ich, sehr viel helfen. Deswegen würde ich da gerne mal ein bisschen deine Einschätzung dazu hören.
Absolut. Also das wirklich Spannende ist ja, dass wir jetzt in einem Zeitalter sind, wo KI wirklich jede Person betrifft. Mhm. Vor allem jede Person, die im Büro arbeitet. Und ich bin der Überzeugung, dass Neugier eine Superkraft ist. Gerade heutzutage, weil mit Neugier schaffst du es, wirklich dieser Schnelligkeit von der Veränderung entgegenzuwirken. Klar ist es ultra überwältigend, wenn jede 2 Wochen irgendwie ein neues Update kommt, neue Releases, neue Tools. Es entwickelt sich so, so schnell. Aber ich bin absolut der Überzeugung, das Thema einfach zu ignorieren, ist der falsche Weg. Es wird genau das Gegenteil erreichen, das Menschen eben eigentlich vermeiden wollen. Denn die Menschen, die neugierig sind und sich mit dem Thema beschäftigen, die werden noch einen Platz haben. Und ich glaube, die Menschen, die sich damit nicht beschäftigen möchten, da wird es wirklich sehr schwierig. So hart es auch klingt, aber wir müssen auch einfach als Gesellschaft schauen, hey, das Thema beeinflusst einfach alle. Und wie können wir als Gesellschaft gemeinsam dafür sorgen, dass KI einen positiven Beitrag hat? Und dafür müssen wir uns einfach damit beschäftigen. Was bedeutet KI? Am Ende des Tages ist KI ja kein Zaubermittel. Es ist eine Technologie, die am Ende des Tages einfach, it's pattern prediction at scale. Also basierend auf den Daten werden einfach die nächstwahrscheinliche Antwort rausgespuckt von dem Tool. Und man kann KI in so vielen verschiedenen Arten und Weisen nutzen. Und ja, es verändert Rollen. Man sieht es ja sehr in der Softwareentwicklung. Heutzutage, wenn du dir die großen Tech-Startups auch anschaust, die nutzen alle schon komplett KI, um zu entwickeln. Sogar Anthropic nutzt 100% Claude Code, um ihren Code zu entwickeln.
Sich selber quasi.
Genau.
Auch gut.
Ja. Und es braucht halt mehr Entscheidungslogik. Du musst die Architektur verstehen, du musst verstehen, was hat das für eine Bedeutung, wenn wir das jetzt so implementieren. Und du brauchst die Nähe zum Kunden. Du als Mensch musst verstehen, wie kann ich diese Technologie nutzen, damit es einen Mehrwert für meinen Kunden schafft. Das heißt, wir gehen halt ein bisschen weg von dem, okay, ich wende das jetzt einfach nur an. Und man muss halt einfach viel mehr denken. Auch im Büro ist es eben so, oder ich bin absolut der Meinung, dass du den größten Mehrwert schaffen kannst, wenn du als Mitarbeiter darüber nachdenkst, hey, ich habe diesen Task, der ist super manuell, der nervt mich auch ein bisschen. Wie kann ich den denn jetzt automatisieren, damit ich irgendwie ein bisschen mehr Zeit für was anderes habe? Und eigentlich ist es ja was Schönes, zu sagen, hey, ich möchte diese Aufgabe eigentlich gar nicht mehr machen. Wie können wir denn KI nutzen? Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Schlag zum Thema Führung zu geben, die Verantwortung von der Führungskraft gemeinsam auch mit dem Team zu überlegen, wie wollen wir denn KI nutzen? Nicht einfach KI nutzen, um irgendwie einen Headcount zu reduzieren, sondern zu überlegen, wie kann ich denn das Talent, was ich jetzt schon habe, das sehr extrem gute Skills hat, anders nutzen?
Ja.
Beispiel, IKEA hat eine wirklich so, so schöne Case Study. Die haben Customer Service Mitarbeiter umgeschult, weil die haben in den Daten haben sie gesehen, dass sehr viele Customer Service Anfragen um das Thema Design gingen. Sie haben sie umgeschult, um Interior Design Berater zu werden. Und dadurch hat IKEA eine neue Sparte quasi aufgemacht und 1,4 Billionen Dollar generiert mit dieser neuen Sparte. Das heißt, du hast wirklich diese ultraschlauen Leute, die den IKEA-Katalog von oben bis unten auswendig kennen, die Bock drauf haben, mit Leuten zu reden, die wirklich diese People-Skills haben, umzuschulen und wirklich das Talent, was sie ja schon haben, einfach anders anzuwenden. Und ich finde, genau in diese Richtung muss es gehen. Und als Führungskraft ist es deine Verantwortung zu überlegen, wie können wir die Aufgaben für unsere Mitarbeiter so gestalten, dass wir ihre Talente nutzen können und gleichzeitig natürlich andere Prozesse effizienter zu machen mit KI.
Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, weil im Endeffekt aus Unternehmenssicht ist es ja eine Form von Skalierung. Und zwar nicht Skalierung, indem ich Leute wegkürze und dadurch mehr Profit habe, weil ich weniger Gehälter zahlen muss, sondern Skalierung durch Innovation.
Voll. Und ich finde eben dieser Kostenreduzierungsgedanke ist so kurzsichtig gedacht. Und absolut, ich verstehe es, so viele Konzerne sind gerade unter enormen Kostendruck.
Ja.
I understand. Aber du musst halt einfach drei Ecken weiterdenken.
Ja, voll. Und das ist ja, ne, also wie du gerade gesagt hast, was 1,4 Billionen Sparte geschaffen. Also das ist ja auch eine Form, Kostendruck loszuwerden, indem man mehr Geld generiert und nicht, indem man mehr Geld einspart.
Absolut, aber das Problem eben ist, dass Führungskräfte sind extrem vorsichtig, weil normalerweise rechnest du ja immer einen Business Case aus. Und mit KI ist es so ein bisschen wie ein Gamble. Mhm. Du weißt halt nicht, ob sich das Invest lohnt oder nicht.
Ja.
Es kann mega gut gehen, aber es kann auch richtig nach hinten losgehen.
Ja.
Und ich glaube, es braucht halt einfach diesen Mut zu sagen, ich sehe diese Vision, was braucht es, damit wir hinkommen? Let's try it. Vielleicht erstmal in einem kleineren Piloten und dann halt wirklich groß zu skalieren.
Ja. Was ich sonst noch viel höre, ist, wenn man gerade im Konzern ist, dass du ja gar nicht alle Sachen nutzen kannst.
Mhm, ja.
Also was KIs angeht. Das ist ja oft sehr eingeschränkt. Und da verstehe ich dann schon, dass sie sagen, okay, aber ich kann das nicht nutzen und das nicht nutzen. Und da darf ich aber nur die Hälfte von den relevanten Sachen überhaupt eingeben. Also lasse ich es lieber.
Das ist, ja.
Ja, auch ein bisschen schwierig.
Ja, es führt natürlich auch zu einem ganz anderen Problem, Thema Shadow AI, dass dann eben Leute nutzen, dann Tools, die halt gar nicht erlaubt sind und packen dann da Unternehmensdaten rein, die halt komplett ungesichert sind. Das führt dann halt zu einem riesen Sicherheitsproblem. Und das ist auch wirklich ein Thema, das wir mit Peakwell angehen, Führungskräften aufzuzeigen, eine Governance ist extrem wichtig. Ihr müsst ganz klar kommunizieren, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, in welchem Rahmen dürft ihr euch bewegen, aber keine Verbote aufzulegen und auch ein bisschen flexibler in der Toolnutzung zu sein. Weil nur weil Copilot überall verfügbar ist, muss es nicht unbedingt das beste Tool sein. Ich bin sowieso der Meinung, dass einfach eine große Flexibilität wichtig ist, um auch nicht abhängig von einem Vendor oder Anbieter zu sein.
Ja, voll. Eigentlich alles, was du bisher gesagt hast, kann man, glaube ich, auch auf sich und sein eigenes Team anwenden. Also das, was IKEA gemacht hat, wenn ich das jetzt in meinem kleinen Team mache, generiere ich da keine 1,4 Billionen, weil ich gar nicht die Macht habe, das so auszuspielen. Aber nichtsdestotrotz können wir uns im Team überlegen, was können wir mit AI automatisieren, was können wir mit den Tools, die wir nutzen dürfen, machen und welche Kapazitäten habt ihr dadurch wieder, die wir anders nutzen können und sich dann, wie du sagst, ne, anzugucken, mit welchen Stärken arbeiten wir hier, was wolltet ihr vielleicht auch schon immer mehr machen, hattet nur keine Zeit dazu oder welches Projekt können wir angehen?
Absolut.
Das ist auf jeden Fall gut. Hast du sonst vielleicht aber auch noch was, wo man jetzt als Führungskraft sich überlegen kann, wie kann denn KI mir in meinem Führungsalltag helfen?
Hey, überall. Also wirklich, ich nutze KI wirklich überall, es ist crazy. Ich habe halt erstmal angefangen mit Routineaufgaben, die zu automatisieren. Und natürlich, du musst nicht für alles KI nutzen. Manchmal reicht eine ganz simple Automatisierung. Da muss man auch einfach ein bisschen drüber nachdenken, okay, wie ist mein Prozess? Und ich glaube, das ist so das Problem, dass viele Leute gar keinen klaren Prozess haben. Und deswegen ist es zu schwierig, KI anzufangen zu nutzen. Weil du musst auch mit der KI sehr klar kommunizieren, nicht nur wie mit einem Mitarbeiter. Und ich sage immer wieder, nutze KI wie einen ganz frischen Praktikanten, der bei dir angefangen hat. Du musst ihm Kontext geben, du musst ihm genau sagen, wie er was machen soll. Du musst ihm sagen, was deine Erwartungshaltung ist. Same thing.
Ja.
Und ich würde natürlich erstmal anfangen mit den ganzen E-Mails. Ich habe beispielsweise einen Personal Assistant, der scannt meine E-Mails, meinen Kalender, kennt meine Strategie, weiß, was mir wichtig ist, wie ich selber auch priorisiere, weil ich priorisiere nicht immer nach Deadline und gibt mir meine Top-Prioritäten für den Tag. Nicht immer korrekt, aber es hilft mir trotzdem, drüber nachzudenken und kritisch zu sein, zu sagen, ah ja, okay, ich sehe das auch so oder nee, ich glaube, ich will doch irgendwie das von nächster Woche jetzt schon anfangen, weil ich habe ihm jetzt auch die Instructions gegeben, mir zu sagen, okay, die nächsten 2 Wochen sehen dann so aus, darauf musst du dich mental vorbereiten. Und das hilft voll, weil gerade in einem Startup, ich habe so viele verschiedene Themen auf dem Tisch, dass manchmal ein Thema halt schnell vom Tisch fällt, weil es halt einfach nicht super wichtig ist, aber trotzdem strategische Relevanz hat. Und das sind so Themen, die kannst du gerade in einem Konzern, wo du 3 Millionen E-Mails pro Tag bekommst, nutzen, um zu sagen, okay, welche E-Mails sind wichtig, welche muss ich ASAP beantworten, damit ich keinen Blocker darstelle für jemand anderen oder welche Antwort erwartet gerade mein Team. Also allein für solche Sachen, finde ich, hilft KI schon mal enorm. Aber auch nochmal auf andere Ebenen. Ich finde, KI ist auch ein guter Kommunikationscoach, weil ich finde, ich habe manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, Dinge auf die Person zugeschnitten zu kommunizieren. Mhm. Es gibt beispielsweise in meinem Team eine Person, die will einfach Bullet Points, kein Hallo, gar nichts, einfach tell me what I need to do. Mhm. Easy. Aber dann gibt es natürlich auch noch andere Menschen, wo du ein bisschen einfühlsamer sein musst und sie einfach ein bisschen mehr abholen musst, einfach mehr auf der menschlichen Ebene. Und ich finde es super hilfreich, die KI in dem Sinne auch zu trainieren, zu sagen, okay, die Person erwartet das von mir, die Person erwartet das von mir. Wie kann ich allen gerecht werden? Mhm. Ich finde, das war vor KI viel weniger möglich, mhm, und hat einfach so viel Mental Load gekostet. Deswegen finde ich, das ist auch ein echt cooler Sparringspartner.
Mhm, ja, voll. Auch so Sachen zu durchdenken, ne? Wenn man sich bei manchen, mhm, Sachen nicht sicher ist. So, ah, ich würde gerne das und das mal mit dem Team besprechen. Wie sollte ich das angehen? Hm, das passt vielleicht nicht zu uns. Am liebsten machen wir das so und so. Sich da auch so Sachen so ein bisschen zu erarbeiten. Das ist natürlich schon gut. Gerade, wie wir vorhin gesagt haben, wenn man vielleicht niemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, kann das schon auch helfen.
Absolut. Man darf halt natürlich nicht alles annehmen, was die KI sagt.
Ja.
Man muss ja trotzdem noch kritisch sein. Aber es ist definitiv ein gutes Tool, um einfach mal irgendwo anzufangen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, ne? Dieses nicht einfach so blind alles hinzunehmen und sich auch bewusst darüber zu sein. Und ich glaube, das fehlt vielen Leuten noch, sich bewusst darüber zu sein, was eine KI eigentlich macht, ne?
Ja.
Weil eine KI, wie du vorhin gesagt hast, die erkennt ein Muster und gibt dir dann das nächstwahrscheinliche dazu zurück.
Genau.
Das heißt nicht, dass es stimmt. Und klar, je besser man sie trainiert hat, wie du gesagt hast, desto eher kommt das raus, was für mich relevant ist. Aber es ist halt kein Google-Ersatz. Also wenn ich jetzt quasi harte Fakten rausfinden will, muss man da schon mal nochmal anders überlegen, glaube ich, wie wenn man jetzt was gespiegelt bekommen will. Weil es da ja, ich finde, wenn ich jetzt so eine Unterhaltung, sage ich ja, zum Beispiel mit Claude, sage ich jetzt, oder mit ChatGPT, mir egal, eine Unterhaltung führe, dann immer, wenn mir jemand was zurücksagt in der Unterhaltung, überlege ich ja auch, was halte ich davon. Mhm. Das finde ich viel, ja, einfacher zu filtern, wie wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, gib mir eine Strategie für, keine Ahnung, unsere KI-Transformation. Und dann erzählt er mir was und ich habe selber gar keine Ahnung vom Thema oder wenig Ahnung vom Thema. Mhm. Und dann quasi zu filtern, ja, okay, klingt gut, aber ob es stimmt und ob es Sinn macht, weiß ich halt auch nicht.
Absolut. Also man kann natürlich auch immer sagen, hey, gib mir die Quellen dafür. Mm,
ja.
Oder musst du das halt nachprüfen.
Ja.
Aber viele Leute sind halt einfach zu faul dafür. Mm. Muss man leider ehrlicherweise,
ja,
sagen. Aber wie du sagst, dieser Reflexionsprozess ist auch schon unfassbar wertvoll. Da merkst du ja schon, wie deine Haltung gegenüber irgendwas ist, wenn er dir ein Ergebnis gibt und du merkst, ah, irgendwie passt irgendwie gar nicht. Mm.
Und dann sich zu überlegen, liegt es an mir oder liegt es am Ergebnis?
Ja, es liegt auch oft am Prompt.
Oder das, ja, klar, natürlich. Ja, das ist aber, glaube ich, auch was. Gerade dieses Prompten. Hast du da noch vielleicht irgendeinen Tipp, wie man das noch gut lernen kann?
Also es gibt eine sehr simple Struktur, die meistens zu einem sehr guten Ergebnis führt. Also ich habe da immer diese Praktikantenanalogie. Mhm. Du fängst halt meistens an, der KI eine Rolle zu geben, weil sie hat halt so viel Wissen. Mhm. Und zu sagen beispielsweise, hey, du bist Buchhalter, deine Rolle ist XY, dein Ziel ist, mir diesen Bericht zu erstellen über meine Accounts und mir Empfehlungen zu geben. Ich möchte es gerne in diesem Format. Und noch viel besser ist, wenn du ihm noch ein Beispiel geben kannst, also wie du es gerne hättest. Mhm. Aber Kontext ist sicherlich extrem wichtig, die Rolle, was du haben möchtest, was dein Ziel ist, was der Task ist. Ein bisschen weiterführend oder advanced ist dann wirklich in diesem Agentic-Modell zu denken, weil KI hat ja auch Zugriff auf Tools, mhm, wo du jetzt beispielsweise, ich kann meinem Agenten sagen, hey, du bist mein Personal Assistant, ich möchte, dass du mir meine Tasks priorisierst. Du hast Zugriff auf meinen Kalender, meine E-Mails, meine Strategie. Die darfst du lesen, nicht bearbeiten. Das ist auch ganz wichtig. Du kannst der KI auch Restriktionen geben, mhm, um die Entscheidung oder deine Antwort darauf zu basieren.
Also das mit den Restriktionen ist auch noch ein guter Punkt. Da habe ich, glaube ich, auch noch nicht so viel drüber nachgedacht. Das mit den Rollen fand ich auch spannend, als ich das gelernt habe. Weil ich glaube, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, ist einem das gar nicht so bewusst. Und was ich auch noch cool fand, da bin ich auch noch nicht so gut drin. Eine Freundin von mir hat das neulich gemeint. wenn ich quasi was reingebe zum Verbessern, dann quasi eine Frage mitzugeben aus einer kritischen Perspektive. Also ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber es ging um einen Text. Also nicht zu sagen, gestalte mir den, damit jemand kauft oder was auch immer, sondern andersrum formuliert quasi so, dann zu sagen, okay, das und das ist meine Zielgruppe. Wenn die das liest, was würde sie davon abhalten, bei mir zu kaufen quasi? Also das auch total nochmal einen anderen Twist reinzugeben. Und ich glaube, ja, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen Übung und ein bisschen Testen.
Total. Was wir sehr stark machen, ist, wir haben wie so Routinen, so ein paar Checkpoints, wenn wir jetzt ein neues Produkt aufbauen, dass wir es wirklich von jeder Perspektive beleuchten. Beispielsweise einmal aus der Kundenperspektive. Und da haben wir natürlich auch unterschiedliche Kundengruppen. Und dann auch aus technologischer Perspektive hast du ja irgendwie einmal den Sicherheitsbeauftragten, dann den Ethik- und Datenschutzbeauftragten. Mhm. Und da kannst du das halt durchlaufen lassen, relativ routiniert, und kannst halt deine eigenen Blindspots erkennen. Das ist halt mega cool.
Mhm. Das ist echt cool, wenn man da so unterschiedliche Sachen dafür nutzt. Wie ist es denn? Also wir haben jetzt gesagt, okay, es gibt viele Anwendungen für mich als Führungskraft. Nichtsdestotrotz, also auch das, was du vorhin gesagt hast, ne, so Kommunikationsmuster arbeiten, dafür muss ich ja trotzdem selber noch checken, welche Mitarbeiter von mir was brauchen, damit ich der KI das sagen kann. Also ganz überflüssig ist mein Job dann doch nicht, Gott sei Dank. Aber man kann ja auch KI quasi im Team nutzen. Also so als Teammitglied. Mhm. Wie würdest du das denn machen?
Ja, das ist ja auch eine sehr große Diskussion gerade, wie man mit KI-Agenten umgeht, ob man sie als Teammitglied sieht, ob das wirklich dann auch in einem Performance-Prozess mit betrachtet wird. Und das ist tatsächlich auch eine sehr komplexe Angelegenheit, denn wer am Ende ist dann verantwortlich für das Ergebnis? Mm. Daraufhin habe ich auch noch keine Antwort, aber ich denke, es ist extrem wichtig, dass man sich als Team damit beschäftigt und diese Entscheidung auch gemeinsam trifft. Denn es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, boah, nee, ich möchte jetzt hier keinen KI-Agenten haben, der dann meine Aufgaben oder mich wegreduziert, sondern man muss wirklich ins Gespräch gehen als Führungsperson mit dem Team, um zu sagen, hey, stell dir vor, wie dein Praktikanten, was würdest du dem gern abgeben wollen? Ja. Da ist halt natürlich die Überlegung, oder was ich jetzt wirklich sehr oft auch gehört habe von unseren Kunden, dass KI-Agenten eingesetzt werden, statt eine neue Person einzustellen. Mhm. Kommt natürlich nicht immer super an im Team, aber gleichzeitig öffnet es neue Türen. Das heißt, das Team selbst kann nochmal irgendwie neu gedacht werden, neu gestaltet werden. Man kann sich als Team gemeinsam überlegen, hey, den und den Prozess, den fand ich schon immer nicht super. Können wir den mal komplett neu denken? Mhm. Wo wollen wir KI einsetzen und wo will ich das aber selber machen? Es gibt ja gewisse Aufgaben, die du als Mensch ja noch selber machen möchtest, obwohl das KI könnte. Und das sind halt genauso die Fragen, wo es die Führungskraft braucht und wo es wirklich dieses Einfühlungsvermögen braucht einer Führungskraft. Denn Menschen reagieren ja einfach komplett unterschiedlich. Und man muss mit diesen Ängsten auch umgehen können und sie nicht einfach wegrationalisieren, sondern zu sagen, hey, ich höre dich, ich verstehe es, aber wie können wir das jetzt so gestalten, dass es für jeden passt? Es wird auch nicht immer passen. Man kann nicht immer eine Lösung finden, die für jede Person passt, aber ich bin der Meinung, wenn man ins Gespräch geht, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, eine Lösung zu finden, die für alle einigermaßen akzeptabel ist.
Voll. Ich finde es auch immer schwierig, ne? Das ist immer so einfach gesagt, man kann eine Aufgabe abgeben, auf die man keinen Bock hat. Mhm. Aber nur weil ich da keinen Bock drauf habe, heißt nicht, dass da jemand anders keinen Bock drauf hat. Vielleicht ist es dem seine Lieblingsaufgabe.
Ja.
Wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, wir machen das ab jetzt nicht mehr, dann sitzt die Person vielleicht da und weiß gar nicht, was sie dann den ganzen Tag eigentlich tun soll, weil das war jetzt deren Aufgabe. Gut, dann kann man wieder drüber reden, wo kann man die vielleicht umschulen und hinentwickeln, aber gerade wenn es so Herzensaufgaben sind, stelle ich mir das noch schwieriger vor, wie zu sagen, das wollten wir sowieso schon immer anders machen. Aber wie du sagst, es ist ein Prozess und es ist ein Dialog.
Ich meine, man kann ja schon auch mit den Leuten gemeinsam schauen, okay, du magst zwar diese Aufgabe, können wir einen Teil davon automatisieren?
Mhm. Auch so, welchen Teil willst du unbedingt bei dir behalten?
Genau.
Warum willst du ihn vielleicht auch bei dir behalten? Kann ja auch sein, dass das ein ganz bestimmter Skill ist, den die haben, den man auch woanders einsetzen kann. Oder ein Bedürfnis, das man auch woanders befriedigen kann. Dann ist das auch wieder irrelevant, gegebenenfalls. wie gesagt, es ist ein Dialog und im Endeffekt ist es eine große Transformation, ne?
Mhm. Transformationen sind nie einfach.
Ja, ja, und auch das ist ja eine Aufgabe für eine Führungskraft, das zu begleiten.
Absolut. Also wir beschäftigen uns ja sehr, sehr stark mit den Führungskräften, die verantwortlich gerade sind für diese KI-Transformation. Und es ist eine wirklich große Aufgabe, weil KI ist nicht zu vergleichen mit irgendeiner anderen Technologie, jetzt beispielsweise SAP oder Salesforce, die halt quasi einmal eingeführt wird und dann muss halt ein bisschen up-to-date bleiben. Aber KI verändert sich ja ständig und hat auch ständig einen Einfluss. Also ich bin nicht der Meinung, dass irgendwann diese Transformation zu Ende ist. Es ist ein kontinuierlicher Lernprozess.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung für eben die Führungskräfte, die A, die Transformation verantworten und B, die Führungskräfte, die ihre Teams dafür begeistern müssen. Und halt langfristig und nachhaltig, das ist halt die wirklich große Herausforderung, ne?
Ja.
Und das verändert halt auch einfach diesen Transformationsprozess per se, weil da kommen halt ganz neue Prozesse zusammen. Also früher war ja traditionell eine Transformation, wurde aus einer IT-Abteilung geleitet oder gepusht. Und heute sehen wir es, Gott sei Dank, vermehrt, dass IT mit HR zusammenarbeitet, mit Kommunikation zusammenarbeitet, um wirklich eine komplette Change-Story und eine Lernpfade und auch wirklich ein komplett neues Lernkonzept einzuführen. Und das braucht es auch, meiner Meinung nach. Und das sehen wir auch gerade bei den erfolgreichen Unternehmen, die das geschafft haben, die KI-Transformation voranzutreiben.
Das heißt, dein Tipp ist, mit den entsprechenden Stellen zusammenzuarbeiten, um die Transformation anständig über die Bühne zu bringen.
Genau, also es geht einfach nicht in Silos. Und ich meine, das erzählen wir eigentlich schon seit 10 Jahren. Aber jetzt ist, glaube ich, wirklich der Punkt gekommen, wo du eine KI-Transformation einfach wirklich nicht mehr hinbekommst in einem Silo. Es geht einfach nicht.
Dafür ist es ja auch schon in viel zu vielen Bereichen auch drin. Also es betrifft ja alle irgendwo.
Genau.
Und wenn es nur im Service Center ist, wenn ich irgendwo anrufe.
Ja. KI ist halt keine Magie. Man muss halt als Führungskraft realistisch sein, was KI kann, was sie nicht kann, weil wir haben es jetzt auch öfter gesehen, dass die CEOs sagen, ja, okay, wir haben jetzt einen Kostendruck von wie viel Millionen und wir führen jetzt KI ein und es löst alles. Aber wenn das Fundament nicht stimmt, wenn die Daten nicht sauber sind, wenn die Leute nicht begeistert sind und die Ängste nicht genommen wurden, und wenn die Prozesse auch nicht sauber sind, ich meine, wir sehen es ja jetzt schon bei kleineren Themen, wo du merkst, ha, okay, ich persönlich habe ja meinen Prozess jetzt nicht wirklich im Griff oder nicht aufgeschrieben. Wie willst du das denn in einem Riesenkonzern automatisieren, wenn dieser Prozess super fragmentiert und komplett unsauber ist?
Mhm. Ja, da geht schon enorm viel auch noch mit rein, ne? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt hier irgendeine KI installiert und die nimmt einem dann alles ab. Haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, es kann nur was Gutes bei rauskommen, wenn man auch was Gutes reingibt. Es ist eben nicht die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, genau. Ja, eben. Und ich glaube, es braucht einfach so viel mehr Einfühlungsvermögen. Und das ist auch nicht einfach, weil heutzutage hast du immer noch extrem viele Führungskräfte, die durch ihren Skill dahin gekommen sind, nicht wegen ihrer
Führungskompetenzen.
Soft Skills, sagen wir es mal so. Genau. Ich denke tatsächlich, dass Soft Skills werden zu Hard Skills heutzutage.
Ja.
Oder
in Zukunft. Ich mag auch diese Bezeichnung Soft Skills nicht.
Ja, ich würde auch gerne ein schöneres Wort dafür haben. Core Skills. Rebranden.
Das ist eigentlich noch ein geiler Name. Core Skills. I like. Ah, oh, spannend. Ich wollte gerade sagen, da kommt noch was auf uns zu. Aber wie du sagst, das hört ja nicht auf. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man es nicht schon getan hat.
Ja, also ein Thema, das mir einfach persönlich so wichtig ist und ich glaube, viele Unternehmen denken noch nicht so weit, ist gerade so dieser Punkt, wenn du wirklich nur kurzfristig denkst und sagst, okay, wir nutzen jetzt KI, um irgendwie x Prozent einzusparen. Das hat dann Auswirkungen auf die ganzen Jobs. Wir müssen Leute entlassen, damit unser Aktienkurs wieder hochgeht. Man darf halt nicht vergessen, was hat das denn für eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft?
Mhm.
Ich meine, wir haben jetzt schon so eine hohe Arbeitslosenquote und die Stimmung ist einfach relativ beängstigend. Also die Leute sind einfach verängstigt.
Ja, voll.
Ich sehe es so ein bisschen auch als Verantwortung von Unternehmen, ihre Leute abzuskillen und Jobs so zu gestalten, dass sie Leuten noch Spaß machen. Und dass Leute auch noch irgendwie einen Ort haben, wo sie sagen, hey, ich gehe noch gerne zur Arbeit. Und auch irgendwie versuchen, Arbeitsplätze zu schaffen, die Mehrwert generieren. Und das würde ich mir einfach mehr wünschen. Und ich hoffe, dass wir das mit Peakwell auch ein bisschen weiter vorantreiben können, wirklich Führungskräfte in dieses KI-Denken, in das KI-Mindset zu führen, um eben diese Haltung, hey, schneller zu lernen, als Veränderung passiert, wirklich reinzukommen. Weil es braucht einfach eine konstante Neugier, eine konstante positive Überlegung, hey, wie können wir das für was Gutes nutzen?
Total. Das sind doch mal wunderschöne Schlussworte. Du hast vorhin schon gesagt, was du generell Führungskräften raten würdest. Hast du noch einen abschließenden Tipp, was du jemandem raten würdest, gerne in Bezug auf KI?
Ausprobieren. Einfach selber in deiner privaten Zeit mal was bauen. Und ich weiß, das ist super intimidating für viele und genau darum geht es. Einfach mal irgendein kleines Mini-Projekt aufsetzen und für dich einfach mal herausfinden, was kann KI und was kann sie nicht.
Sehr cool. Da kann man bestimmt auch einen Kurs bei euch machen.
Ja, wir sind ja komplett experiential. Unsere Workshops bieten natürlich einen sehr interaktiven Teil, wo man auch hands-on mit KI Sachen ausprobieren kann.
Ja, ich freue mich auch schon. Ich darf auch bald in den ersten Workshop. Der ist allerdings schon vorbei, bis die Folge rauskommt. Deswegen kann ich den hier jetzt nicht mehr pluggen. Aber magst du vielleicht noch kurz sagen, wie man mit euch zusammenarbeiten kann?
Ja, gerne. Man kann natürlich Workshops mit uns buchen. Wir haben unterschiedliche Ebenen. Einmal, wir starten mit der Führungsebene, dann auf Teamebene und dann auf Rollenebene. Man kann uns auch als Speaker buchen und wir arbeiten auch ganz stark mit der Forschung. Also dieses ganze Thema, wie beeinflusst KI unseren Arbeitsplatz und wie messen wir KI-Adoption aus einer Forschungsperspektive. Also falls jemand auch auf der Ebene mit uns zusammenarbeiten will, sind wir sehr willkommen. Natürlich suchen wir auch noch immer nach Leuten, die wir unterstützen wollen.
Sehr cool. Ich packe die Links alle in die Shownotes, natürlich. Ich danke dir vielmals, dass du da warst für deine ganze KI-Expertise. Da habe ich auf jeden Fall noch mal einiges gelernt. Ich bin mir sicher, alle, die zugehört haben, haben was gelernt und freue mich, dass du da warst. Wie gesagt, alle Infos sind dann in den Shownotes und wir sehen uns bestimmt bald mal wieder.
Ja, ich danke dir, dass ich heute hier sein durfte. Ich freue mich darauf, dich bald wiederzusehen und hoffentlich auf ein nächstes Mal.
Ja, bis dahin. Ich danke dir. Mach's gut.
Ciao.
Ciao. Danke fürs Zuhören. Ich habe jetzt richtig Bock, mich mal ordentlich mit KI auszutoben und habe wirklich viel für mich mitgenommen. Ich denke, die wichtigsten Punkte sind A, wir werden nicht drum herum kommen, uns mit KI zu beschäftigen und B, KI ist keine Magie. Wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der auch an KI interessiert ist und von Mels Erfahrungen und Tipps profitieren würde, dann teile sie doch direkt mit dieser Person. Ich freue mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn du Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter futureleaderspod@monafries.de. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links dazu und alle Infos zu Mel und Peakwell sind in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.